Zu den wohl bedeutendsten Bauwerken in Deutschland gehört zweifellos der Kölner Dom. Schon seine Baugeschichte ist ja einzigartig. Denn ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lange der Kölner Dom gebaut worden ist. Hat da jemand eine Idee?
Er wird immer noch gebaut.
Ja, eigentlich wird er nie ganz fertig, ne? Aber es war doch mal irgendwann auch der letzte Stein eingesetzt, aber es wird ständig dran gebaut, weil das so ein Riesenteil ist. Also, mit der Grundsteinlegung begann man im Jahr 1248. Und erst 1880, also 632 Jahre später, setzten Bauarbeiter in die Spitze des Südturmes den letzten Stein ein. Ja, der Dom ist wirklich ein Meisterwerk der rheinischen Gotik. Warum das so lange dauerte? Während seiner Baugeschichte kam es aus unterschiedlichen Gründen zu einem knapp 300 Jahre währenden Baustopp. 1560 stellte man die Bauarbeiten ein. Es fehlte das Geld und auch das Interesse am Bau. Ja? Also Geduld, ne? Über so lange Zeit scheint auch bei so einem Bau schwer zu fallen. Aber ab dem Jahr 1842 begann man am Dom weiterzubauen. König Friedrich Wilhelm IV., der sehr kunstinteressiert war, und ein von Kölner Bürgern gegründeter Dombauverein stellten Geld für die erneuerte Aufnahme der Bauarbeiten zur Verfügung. Seitdem ist der Kölner Dom ein Wahrzeichen der Stadt Köln und ragt ja unwahrscheinlich hoch da über diese ganze Stadt. Für Touristen eine Pflicht, diesen Kölner Dom zu besuchen. Warum erwähne ich am Anfang dieser Predigt den Kölner Dom? Werdet ihr euch vielleicht fragen. Weil er ein ideales Bild abgibt, was sich Gott mit der Gemeinde Jesu gedacht hat. Die Gemeinde Jesu mit einem Dombau zu vergleichen, kommt nicht von ungefähr. Schon der Apostel Paulus, der ja der große Gemeindegründer-Pionier war, der kannte zwar den Kölner Dom noch nicht, aber er verglich die Gemeinde ebenfalls mit einem bedeutenden Bauwerk damaliger Zeit, mit dem Tempel in Jerusalem. Und ihn hatte er auch vor Augen, als er den Epheserbrief schrieb. Und da schrieb er Folgendes: Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus, also der Messias Jesus, Christus heißt ja im Grunde Messias oder Messias Christus, selbst Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Der Kölner Dom war wirklich ein Mammutprojekt, muss man sagen. Lange Zeit war er mit 157 Metern das höchste Bauwerk Europas gewesen. Und auch der Tempel in Jerusalem war so beeindruckend, dass viele Menschen in der damaligen Zeit ihn unbedingt sehen wollten. Aber die Gemeinde Jesu, die ist dagegen ein gigantisches Bauwerk. Die Gemeinde ist seit rund 2000 Jahren im Bau, muss man sich vorstellen. Und zwar aus lebendigen Steinen. Ein Bau, der nicht 157 Meter hoch ist, sondern bis in die Ewigkeit reicht. Ja, die Gemeinde Jesu ist tatsächlich einzigartig. Wie am Kölner Dom ja auch Generationen beteiligt waren, dass der Kölner Dom irgendwann fertig wurde, so ist auch beim Bau der Gemeinde sind auch Generationen beteiligt. Allerdings bauen an der Gemeinde schon viel, viel mehr Generationen als am Kölner Dom. Stellen wir uns einmal im Geiste vor, wir würden jetzt vor dem riesigen Kölner Dom stehen. Vielleicht haben ja manche schon davor gestanden, ich nehme es mal an. Dann werden wir sehen, das Mauerwerk. Schaut euch das Mauerwerk an, da gibt es Bausteine, die schon über 700 Jahre in dieser Mauer drin sind, an einer Stelle verharren, geduldig und unbeweglich. Ja, wir werden sie auch nicht murren hören, dass sie da schon 700 Jahre sind. Diese Steine sind Meister der Beharrlichkeit. Und dass diese Steine am Kölner Dom nicht von der Stelle weichen und festgefügt beieinander bleiben, ist den damals beteiligten Architekten zu verdanken. Sie haben berechnet, wie diese gewaltigen Gewichte eines solchen Bauwerks über jeden einzelnen Stein so abgeleitet werden, dass der Dom stehen bleibt und nicht zusammenbricht. Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Statik eines Baus zu kennen und in der Praxis zu beherzigen, ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die Gemeinde Jesu auch eine Statik hat. Gott, der Architekt der Gemeinde, hat sie sich ausgedacht. Weil es sich aber nun bei der Gemeinde Jesu um lebendige Steine handelt, ist die Statik, die der Gemeinde zugrunde liegt, um ein Vielfaches komplizierter als die Statik des Kölner Doms. Und wir sollten die Statik der Gemeinde kennen. Wir müssen nicht unbedingt die Statik des Kölner Doms verstehen. Aber die Statik der Gemeinde, die sollten wir kennen und auch verstehen. Wir dürfen darüber staunen, auch ins Staunen kommen und vor allem sie beherzigen. Denn wenn wir das nicht regelmäßig tun, würden wir zwangsläufig zunehmend, allerdings fälschlicherweise, Gemeinde für überflüssig und belanglos halten. Ich vermute, dass viele Menschen sie für belanglos halten, weil sie sich eben damit nicht beschäftigen. Daher wollen wir in der kommenden Predigtreihe über die Statik von Gemeinde lernen. Das Hauptthema der Predigtreihe ist, oder nenne ich, Gemeinde nach dem Willen Gottes. Wir wollen fragen, wie hat sich Gott, der Architekt, Gemeinde Jesu gedacht? Und der Predigtreihe lege ich einen Text zugrunde, der ein grundlegender Bibelvers ist, der dazu etwas sagt, und zwar Apostelgeschichte 2,42. Da heißt es, sie verharrten, also sie blieben beständig, aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Da steht Mehrzahl drin, deswegen habe ich es jetzt mal so gesagt. Nun schauen wir mit diesem Vers ganz weit zurück in die Baugeschichte der Gemeinde Jesu. Und zwar steht dieser Vers im Zusammenhang mit der allerersten mit dem allerersten Bauabschnitt. Und zwar handelt es sich hier um die Ortsgemeinde in Jerusalem. Und die Ortsgemeinde in Jerusalem war die erste Gemeinde, die es jemals gab. In Jerusalem bildete sich die erste Gemeinde. Unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, was wir ja zu Pfingsten miteinander feiern. Mit der Bibelstelle in Apostelgeschichte 2,42 will uns der Heilige Geist lehren, wie Gott sich die Statik, also das Tragwerk der Gemeinde, gedacht hat. Und vier Stabilitätsfaktoren für die Gemeinde nennt dieser Vers. Das beharrliche Bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In den kommenden Predigten wollen wir diese vier Faktoren anhand der Bibel näher beleuchten, damit sie uns wichtig werden, so wie sie Gott wichtig sind. Das Unterthema heute, Gemeinde nach dem Willen Gottes, beständig in der Lehre der Apostel. Kommen wir noch einmal auf den Kölner Dom zurück. Der Kölner Dom steht auf einem 120.000 Tonnen starken Fundament. Damit ist das Fundament genauso schwer wie die Last des Kölner Doms. Das haben die Architekten damals so festgelegt. Also das Fundament soll genauso schwer sein wie der gesamte Kölner Dom. 120.000 Tonnen. Also wiegt auch der Dom ohne Fundament. Aus Sicherheitsgründen projektierten die damaligen Architekten das Fundament 10-mal stärker, als es tatsächlich hätte sein müssen, weiß man heute, nach heutigen Berechnungen. Ja, ein Fundament ist ja bekanntlicherweise die stabile Unterlage oder auch Grundlegung eines jeden Gebäudes. Gewöhnlich baut man zuerst das Fundament, das ist so. Und das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Zuerst wurde das Fundament der Gemeinde Jesu vor 2000 Jahren gelegt. Dem vorhin schon zitierten Bibelvers aus dem Epheserbrief können wir entnehmen, was das Fundament ist. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. Das Fundament der Gemeinde wird also beschrieben, zum einen mit dem Eckstein, der Jesus Christus ist, und zum anderen mit der Grundlage der Apostel und Propheten. Was ist aber nun der Eckstein eines Gebäudes? Es ist der erste und damit bedeutendste Stein eines Fundaments, weil sich nach ihm der gesamte Bau richtet. Anfangs sagte ich, der Apostel Paulus hat bei diesem Bild den Tempel in Jerusalem vor Augen. Im Falle des Jerusalemer Tempels richtete sich nämlich alles nach den natürlichen Gegebenheiten der obersten Felsenkante des Zionsberges, worauf der Tempel ja gebaut worden ist. Bekanntlicherweise der Zionsberg, heute, wo heute die El-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen, was ja heute islamisch ist. So kann man sagen, der Felsen war zugleich auch der Grundstein des Tempelbaus. Nun ist ja der Felsen auch ein Bild für Jesus Christus. Jesus Christus, der Fels, der schon immer da war. Lesen wir in der Bibel, durch ihn ist die Welt erschaffen worden. Ganz geheimnisvoll lesen wir das im Neuen Testament. Paulus sagt das. Interessant, der Grundstein des Tempels war nicht ein herbeigeschaffter Eckstein, sondern gewachsener Felsen. Sozusagen schon immer da. Wie sich nun der gesamte Tempel nach diesem Grundstein ausrichtete, so richtet sich die Gemeinde voll und ganz nach Jesus Christus aus, der der Eckstein ist. Nun ist interessant, der Felsen fiel, der des Zionsbergs fiel nach Osten hin, also sozusagen ins Gebäude hinein, etwa 3 Meter ab. Und König Salomo, der ja der erste Baumeister des ersten Tempels war, trug dieser natürlichen Gegebenheit des Felsens Rechnung, indem er das Heilige, was ja sozusagen dann nach dem Allerheiligsten kommt, leider, ich habe eine Präsentation vorbereitet, aber da wir draußen sind, kann ich die nicht zeigen, da wäre es noch ein bisschen anschaulicher. Jetzt muss man sich das mal so im Geiste vorstellen. Und dieser trug er Rechnung, indem er das Heilige 3 Meter tiefer beließ als das Allerheiligste, in dem er die Bundeslade stand. Es musste also eine Treppe gebaut werden, um zum Allerheiligsten zu gelangen. 3 Meter mussten überwunden werden. Dann später ist der Tempel zerstört worden, er ist wieder aufgebaut worden unter Esra und unter Herodes ist er nochmal ausgebaut worden. Und bei der Vergrößerung des Tempels in herodianischer Zeit aber glich man bis auf 3 Finger breit die Höhe des Heiligen an das Allerheiligste. Man nivellierte die Höhenunterschiede mit großen Quadersteinen, die sich allerdings ebenfalls dann nach dem Grundstein ausrichten mussten. Als Folge der neuen Grundlegung konnten dann die Treppen zum Allerheiligsten wegfallen. Das sieht man in Darstellungen. Ja, da fehlen dann die Treppen auf einmal. So kann man bildhaft fassen, was es bedeutet, wenn Christus der Eckstein oder Grundstein ist und die Apostel und Propheten die Grundlegung der Gemeinde Jesu bedeuten. Die Apostel und neutestamentlichen Propheten, also wir kennen ja Apostel, das sind Petrus, Paulus und noch einige andere, Johannes und so weiter und so fort, die Jünger von Jesus. Aber es gibt auch neutestamentliche Propheten. Also da gehört zum Beispiel Markus dazu. Markus war kein Apostel, aber er hat ein Evangelium geschrieben. Oder Lukas, auch kein Apostel, aber er hat ein Evangelium geschrieben. Auch Jakobus, der Bruder von Jesus, kein Apostel. Der Jakobus, der als Jünger da gerufen wurde, war nicht der Bruder von Jesus, sondern es war ein anderer Apostel. Und der dann aber den Jakobusbrief geschrieben hat, das war der Bruder von Jesus. Und auch der Schreiber des Judasbriefes, die zählen unter die sogenannten neutestamentlichen Propheten. Ausschließlich den Aposteln und neutestamentlichen Propheten verdanken wir ja das Neue Testament. Also im Neuen Testament sind so ganz urchristliche Grundaussagen. Das sind die Grundlagen, was die Gemeinde betrifft. Nun wird ja ein Fundament immer zuerst gelegt. Das war auch so bei der Gemeinde Jesu. Deshalb gehört die Apostel Und die Apostel und die neutestamentlichen Propheten eben auch an den Anfang der Kirchengeschichte. Es ist daher nicht biblisch, wenn Menschen meinen, heute könnte man noch das Apostelamt einsetzen. Zumal ja Apostel nur vom Herrn Jesus selbst eingesetzt wurden. Das gilt auch ja für den Apostel Paulus, der ja auch von Jesus eingesetzt worden ist. Nur bei ihm, er hat eine gewisse Sonderrolle. Und denken wir an Gebäude, dann wäre es sehr eigenartig, wenn ein Bauherr in der zweiten Etage auf einmal wieder anfängt, ein Fundament zu legen. Also auch da in der Bibel, in der Gemeinde, gibt es eine ganz klare Ordnung, die wir da entdecken können. Ein Fundament ist Grundlegung eines jeden Gebäudes. Wer einmal ein Studienfach studiert hat, und einige werden ja hier sein, die ein Studienfach mal studiert haben, die wissen, ein Grundlagenstudium ist unabdingbar wichtig. Wer die Grundlagen nicht verstanden und verinnerlicht hat, dem nutzt der ganze Überbau nichts, denn den versteht er dann auch nicht. Manchmal, wenn man in der Schule ja in Mathe mal nicht aufgepasst hat, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch, ne? Da fehlt dann eine Grundlage und man versteht das ganze andere nicht mehr. In der Gemeinde ist das nicht anders. Unsere Gemeinde steht und fällt, auch hier in Burgdorf, unter anderem auch damit, ob jeder von uns sich beharrlich und beständig, so wie es auch die Urgemeinde gemacht hat, mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigt. Die Notwendigkeit dafür können wir auch wieder am Kölner Dom studieren, am Mauerwerk des Kölner Doms. Denn unablässig beziehen sich ja die toten Steine, allerdings sind es doch Todesteine, auf das Fundament des Domes. Würde man nämlich dem Dom das Fundament nehmen, verlören die Steine ihren festen Halt, würde alles zusammenbrechen. Man könnte also sagen, die Steine beschäftigen sich unablässig mit ihrem Fundament. Und das gibt ihnen Stabilität. Und so müssen auch wir uns, damit der Bau der Gemeinde stabil bleibt, unablässig auf das gemeinsame Fundament des Glaubens beziehen. Nicht umsonst heißt es, dass sie beständig in der Apostellehre blieben damals. Das hatten die schon nötig und wir haben es auch nötig. Wo finden wir nun die starken Grundlagen des Glaubens? Im Wort der Apostel und der neutestamentlichen Propheten, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. So steht und fällt alles damit, ob wir eben genauso wie die ersten Christen mit Ernst und Hingabe die Bibel studieren. Da kommen wir nicht drum rum, auch wenn wir es meinen. Wie beeinflusst das Studium der Grundlagen nun mein ganz konkretes Leben im Alltag? Das müssen wir uns ja auch noch fragen. Und da habe ich aus dem Epheserbrief zwei Verse aus dem 4. Kapitel 23 und 24. Da heißt es nämlich, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Gemeinde besteht ja, wie wir gelernt haben und vorhin auch gesungen haben, übrigens im ersten Lied, aus lebendigen Steinen. Versucht mal, mit lebendigen Steinen ein Haus zu bauen, wenn es sowas wie lebendige Steine im Baumarkt geben würde. Ich glaube, ihr alle würdet wieder froh sein, dass die Steine, mit denen ihr Häuser baut, tot sind. Gott aber wagt es mit lebendigen Steinen, viel tausendmal komplizierter, mit dir und mit mir. Wir brauchen ja uns bloß selber anschauen. Er wagt es, mit dir und mit mir Gemeinde zu bauen. Eigentlich unmöglich, oder? Ja, es ist eigentlich unmöglich. Aber wir lesen ja in der Bibel, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es wird möglich, weil uns Gott ein starkes Fundament zur Verfügung gestellt hat. Das ist heute heute ist der eine Punkt dran, das starke Fundament. Es gibt noch andere, drei Punkte, die wir aber das nächste Mal anschauen, aber heute geht es um das Fundament. Was geschieht mit mir, wenn ich mit den Grundlagen des Glaubens mich beharrlich befasse? Was geschieht da? Ganz langsam. Langsam aber stetig bekomme ich als lebendiger Stein eine gottwohlgefällige, dem gesamten Bau dienliche neue innere Herzensausrichtung, einen neuen Geist und einen neuen Sinn. Und ich möchte das mal kurz demonstrieren. Beim Beschäftigen mit den Grundlagen des Glaubens lerne ich nach und nach Gottes Gedanken kennen. Und damit verändert sich mein Denken. Und wenn sich mein Denken verändert, verändert sich langsam, ganz langsam, aber es verändert sich mein Reden und mein Handeln. Meine Anschauungen werden nicht mehr durch alle möglichen Nachrichten und Ideologien oder Religionen verunsichert. Ich erhalte langsam einen festen Stand. Und mein Verhältnis zu den anderen lebendigen Steinen wird auf einmal stressfreier, weil ich mich immer weniger um mich selbst drehen muss. Irgendwie ruhe ich immer mehr in Gott und damit auch in mir selbst und auch in dem Bau, in den ich eingefügt bin. Das tut gut, andere lebendige Steine ein Stück zu tragen. Irgendwie macht das ja auch manchmal glücklich. Ach, und andere Steine tragen ja auch mich, merke ich gerade. Und überhaupt, ich muss nicht mehr so viel mein Versagen vor anderen rechtfertigen, weil mich ja Jesus gerechtfertigt hat. Das habe ich immer wieder in den Grundlagen der Gemeinde in der Bibel gelesen. Und neuerdings kann ich auch andere Prioritäten setzen, denn ich habe gelesen, Jesus ist auferstanden. Erst neulich las ich das wieder und das hat mich daran erinnert. Ich muss nicht alles in dieses Leben hineinpacken. Und ich muss auch nicht alles besitzen und auch nicht neidisch auf andere sein. Denn Jesus verspricht mir, dass ich auch einmal auferstehen und bei ihm sein werde. Und im Übrigen, seit ich die Grundlagen des Glaubens studiere, liebe ich die Gemeinde mehr und mehr. Meine Geschwister im Glauben, die anderen lebendigen Steine neben mir oder vor mir und nach mir. Irgendwie merke ich schon, es hat sich was verändert in mir, seitdem ich mich intensiv mit dem Fundament des Glaubens befasse. So, das habe ich jetzt mal so vorgetragen. Ich denke, ihr werdet auch ähnliche Erfahrungen machen. Und wenn nicht, dann liegt es daran, dass ihr euch zu wenig mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigt. Dann wäre es doch an der Zeit, mal wieder die Bibel aufzuschlagen und sich eine Regel zu überlegen, wie lese ich so Bibel, dass ich mich immer wieder auf das Fundament des Glaubens besinnen kann, beziehen kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche machen das, indem sie täglich die Bibel aufschlagen und eine tägliche Bibellese machen. Wir bieten Bibelstunde hier an im Gemeinschaftshaus. Auch eine sehr gute Möglichkeit, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und die Grundlagen des Glaubens immer wieder zu besehen. Der Gottesdienst ist eine gute Möglichkeit. Und wer noch andere Möglichkeiten sieht und sagt, lieber Volkmar, es gibt ja gar nichts für mich, der darf gerne auf mich zukommen. Dann kann man miteinander überlegen. Ich werde bloß nichts anbieten, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, vielleicht eventuell, dass eventuell der andere einen Gedanke haben könnte, dass er vielleicht sowas bräuchte. Das würde ich nicht machen. Aber ihr dürft gerne sagen, also wenn zum Beispiel, also Volkmar, 16 Uhr habe ich keine Zeit, wir müssten was anderes überlegen, bin ich sehr offen dafür. Aber ich denke, wir sollten uns wirklich auch das ernst zu Herzen nehmen, dass wir diesen Stabilitätsfaktor nicht vergessen. Das Fundament des Glaubens, was die Bibel ist, auf das bezieht sich immer wieder unser Glaube. Und das reicht auch nicht, wenn ich immer nur Lobpreislieder höre. Das ist eine gute Zugabe, aber es reicht nicht, weil die Lobpreislieder mich nicht gründen können. In dem, worin ich gegründet sein soll und was uns Gott gegeben hat, damit wir da drin gegründet sein können. Das wünsche ich uns allen, dass wir da wieder neu drüber nachdenken, wie ist es da eigentlich bei mir und wie praktiziere ich das. Amen.